Mich hat die dunkle Seite schon immer interessiert. Was wäre denn passiert, wenn der Böse gewonnen hätte? Wenn die Welt untergeht? Ich möchte gerne eine Folge sozusagen auch für die Fans schreiben.
Aber ist das mit dem Macaroni-Käse, ist das nicht noch mal schon mal Thema gewesen?
Nö, ich habe das erfunden, weil
wirklich?
Ich Geld mag.
Ah, was?
Ich hatte in Deutsch eben eine 5, Roman schreiben, habe ich immer gedacht, kann ich nicht. Ich habe Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Gott, jetzt kriegt ihr echt ein Geheimnis.
Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz.
Wir sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna.
Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele,
damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum Kassetteentwirren bereithalten
und los geht's.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Hörspielplatz. Ich bin Johanna und hier ist schon jemand bei mir, der sich nicht zurückhalten kann und natürlich jetzt auch Hallo sagen will.
Hallo.
Hallo, heute ist Daniel endlich bei mir. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Das ist jetzt die erste Aufzeichnung für mich in der neuen Staffel und ja. Ich habe auch jetzt schon gerade eben ein bisschen gestutzt. Das Intro kannte ich noch nicht in dieser Form. Ich kannte nur das alte und jetzt habe ich das neue zum ersten Mal gehört und ich freue mich.
Ja, schön. Wir haben nämlich heute richtig viel vor. Wir haben nämlich auch einen tollen Gast.
Oh ja.
Zu dem kommen wir gleich. In diesem Podcast reden wir über Hörspiele und Menschen, die damit zu tun haben. Und heute haben wir jemanden da, der komplett sehr viel damit zu tun hat. Und darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen bei uns auf dem Hörspielplatz, Ivar Leon Menger.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel. Wie schön, dass ich bei der neuen Staffel dabei sein kann.
Endlich.
Ja,
endlich.
Wirklich.
Schön.
Genau. Viele ZuhörerInnen haben sich gewünscht, dass du immer vorbeikommst. Deswegen freuen wir uns wirklich, dass das geklappt hat. Denn du stehst ja knietief drin im Hörspiel-Game.
Ja, so seit 15 Jahren. Das stimmt. Ja. Aber es ist eine große Ehre. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Dabei kamst du ja gar nicht aus dem Hörspielbereich, beziehungsweise bist ja gar nicht direkt eingestiegen, sondern hast ja erstmal Filme gemacht. Ne? Also du hast einen Kurzfilm gemacht, der auf der Berlinale ausgezeichnet worden ist. Auch mit prominenten Leuten wie Florian Lukas. Und hast, glaube ich, dann nochmal einen Kurzfilm gemacht und bist dann erst irgendwie gewechselt, oder?
Genau, ich wollte nämlich gar nicht zum Hörspiel. Ich wollte eigentlich zum Film. Also ich habe ja 5 Jahre versucht, irgendwie zum Spielfilm zu kommen und habe Werbespots gedreht, um Geld zu verdienen und meine Kurzfilme, so dass ich sagen kann, hier, gebt mir doch mal einen Spielfilm. Und hatte dann mit dem zweiten Kurzfilm mit Just von Donani dann das Glück, so ein ProSieben-Regie-Award zu gewinnen und bin dann nach Berlin gezogen und durfte einen Langfilm, einen 20:15 Film für ProSieben drehen mit Piano Mädel in der Hauptrolle. Und da dachte ich, nach 5 Jahren, ich hab's geschafft. Und das Problem war nur, dass 2 Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma mit ProSieben zerstritten und das komplette Projekt ist auf Eis gelegt worden. Also nicht nur auf Eis gelegt, sondern einfach hat sich zerschossen. Und dann saß ich in Berlin, dachte, okay, und jetzt? Und dort habe ich jemanden kennengelernt, ja, David Rönfeld, ein Synchronsprecher. Und der meinte, du hast dir doch so einen Episodenfilm geschrieben, den du drehen willst, Der Prinzessin. Mach den doch als Hörspiel. Ich dachte, ach, das ist ja super. Das ist eine gute Idee. Und er hat dann die Regie gemacht und haben in Hamburg das Hörspiel aufgenommen. Mit tollen Sprecherinnen und Sprechern von David Nathan. Und auch Jens Wawitschek. Und dann war das Hörspiel fertig und ich habe das dann an die Produzenten geschickt. Aber niemand wollte den Film machen. Und da habe ich gesagt, na, das ist ja sehr ärgerlich. Also, aber ich habe ja ein tolles Hörspiel. Dann habe ich das Hörspiel an die Labels geschickt und alle so, nö, das machen wir nicht. Und da war ich wirklich dann am Ende. Und und dann vor Weihnachten habe ich einen Anruf gekriegt. Da hieß, sehr guten Tag, hier ist Sony BMG, wir haben eine Anfrage. Wir schicken Ihnen eine Verschwiegenheitserklärung. Wenn Sie die unterschrieben haben, dann reden wir über weiter. Ich dachte, was ist das jetzt hier? Ja, das ist aber Mission Impossible. Was
läuft das hier in dem Business so? Ich dachte,
Nachricht zerstört sich in 10 genau. Sekunden selbst.
Ich dachte, das ist gemütliche Hörspiel-Business. Nee.
Und dann kam dann wirklich Post und ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Hab's unterschrieben und dann habe ich mit Corinna Wodrich telefoniert, die dann gesagt hat, ja, der Jens Wawitschek, der hat wohl bei Ihnen bei einem Hörspiel mitgemacht und es hat ihm gut gefallen und hat gesagt, Sie könnten guter Autor sein für die 3 Fragezeichen. Und das war also, beziehungsweise für die 3. Deswegen war das auch noch alles so geheim, weil ich für die Interimsreihe mit Hotel Luxury End dann für die 3 geschrieben habe. Und so kam ich dann rein und Oliver Rohrbeck hatte zu der Zeit gerade seine Lauscher-Lounge in Berlin gegründet. Der hat dann mein Hörspiel Der Prinzessin rausgebracht und so habe ich dann plötzlich nur noch Hörspiel geschrieben.
Ja.
Und das seit ja, seit 15 Jahren.
Ja, und dann kam vermutlich auch schon relativ schnell, ne, das, weshalb ich dich kennengelernt habe, beziehungsweise wodurch ich dich kennengelernt habe. Auf der Prinzessin gehen wir gleich nochmal ein, weil im Rahmen der Folge, die wir heute besprechen, wird das ja nochmal auf jeden Fall Thema. Aber ich glaube, dann muss doch eigentlich schon für dich dann so gesehen der Nährboden da gewesen sein, um sich mit Darkside Park zu beschäftigen, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe, deswegen, weil wir ja über die Folge und eine andere Folge sprechen, habe ich ja erstmal noch Plan B gemacht, das Hörspiel und Dodo, und kam dann auf Darkside Park auf die Idee, und da haben wir mit der Lauscher Lounge, ich glaube, 3 CDs gemacht, und das wurde aber nicht wirklich beworben, und dann hatte ein Jahr später Oliver Rohrbeck mich angerufen, meinte, Iva, tut mir leid, die Serie funktioniert nicht, wir müssen die einstampfen. Ich dachte, nein, die ist viel zu gut, das geht nicht. Also nee, verkauft. Ja, wir haben 300 CDs verkauft, das geht nicht. Nee. Und dann habe ich an dem Wochenende überlegt und habe gesagt, gut, dann nehme ich das Erbe meiner Großeltern, investiere 62.000 Euro, habe die 18 Folgen selbst produziert, die Autoren bezahlt, die Sprecher bezahlt. Ja, und dann war das dann fertig und habe dann noch viel Geld in Werbung gesteckt. Und das Ergebnis waren dann irgendwie 6 Wochen Platz 1 bei Audible, 6 Wochen Platz 1 bei iTunes. Und das war super. Ich hatte nach 2 Jahren erst das Geld wieder draußen. Aber ich konnte meine Idee auf jeden Fall realisieren. Das hat sich dann zum Glück gelohnt.
Wo hast du den Mut hergenommen, das zu machen? Das hätte auch, wenn Oliver Rohrbeck sagt, na, lass mal nicht mehr machen, das verkauft sich nicht. Warum hast du dann quasi, also klar, weil du an deine Idee glaubst wahrscheinlich, aber warum sagst du, ich nehme hier das komplette Erbe meiner Großeltern und sage, ich mach das trotzdem?
Ich glaube, weil man einfach Mut braucht. Natürlich, ich habe viele Sachen schon gemacht und auch einige sind schon schiefgegangen. Aber in dieser Zeit, seitdem ich Regie mache oder Geschichten erzähle, bin ich oft hingefallen. Es gab zum Beispiel auch eine Serie Terminal 3, die eigentlich, wenn man sie hört, gibt es eine kleine Fangemeinde, aber die hat nie den Durchbruch geschafft. Da habe ich auch Geld investiert und viel Geld verloren. Und also das gehört einfach dazu. Aber das ist ja nicht der Grund, es überhaupt nicht zu wagen und auch weiterzumachen. Und das kann ich jedem nur raten. Wenn man spürt ja, ob was drin steckt. Und man muss auch ein bisschen verrückt sein. Ja, wahrscheinlich auch. Ja,
aber jetzt muss ich noch mal fragen. Oliver Rohrbeck, wann kam er zu dir und sagte, die Serie bringt nichts mehr?
Nach einem Jahr. Also es war ein Jahr lang, haben wir die ersten 3 Folgen rausgebracht und das waren 300 CDs.
Und waren die schon in der Qualität, in der ich sie kennengelernt habe? Also das war ja schon...
Das waren die Original, die ersten 3 Folgen. Ich habe dann die 3 Folgen sozusagen zurückgekauft, weil sie ja sozusagen die Produktionskosten für die ersten 3 Folgen... Und habe dann die restlichen 15 Folgen noch selbst produziert. Ich habe dann die Rechte und die Audiorechte zurückgekauft und die waren 1:1. Also die ersten 3 Folgen, die du so kennst.
Und in welchem Jahr war das?
Oh Gott, warte mal, ich glaube 2008, 2009.
Weil ich weiß noch, ich meine, ich habe da noch im Print-Bereich gearbeitet. Also ich habe da noch bei meinen Schmuddelheften gearbeitet, so, ja. Und wir haben diese Darkside Park, die ersten 3 Folgen, glaube ich, haben wir zugeschickt bekommen. Und ich habe gedacht, warum schicken die mir das so? Also warum glauben sie, dass ich das damit anfangen kann? So, weil wir haben, im Hörspielen haben wir eigentlich nicht wirklich was viel am Hut gehabt. Ja? Also ich meine, ich habe für DVDs und Kinofilme geschrieben. Und dann kamen diese CDs rein und ich habe das gehört und ich sage, ich weiß, ich glaube, die erste Folge war.
Wo warst schon du denn? Wo hast du denn?
Bei der Coupé, Blitzilu, Praline, Piep. Und einem Mädchen-Pocket-Heft namens For You. Da habe ich, für die habe ich die Entertainment-Seiten geschrieben. So. Und
Entertainment-Seiten.
Ja, und ich meine, im Zuge dessen habe ich damals von der Agentur die ersten 3 Folgen Darkside Park zugeschickt bekommen. Und ich weiß noch, wir haben die im Auto immer wieder gehört, so, weil auf langen Fahrten haben wir die reingeballert. Und ich war noch so überrascht, weil ich meine, in den ersten 3 Folgen kommt auch schon die Stimme von Kevin Spacey, glaube ich, schon.
Das ist die allererste Folge.
Genau, das ist die allererste Folge. Und wo ich gedacht habe, oh ja, cool, er liest es. Ja, alles klar, ey, das höre ich mir jetzt mal an. Das fand ich. Und dann haben wir die 2, und dann fand ich das eine geile Geschichte so, weil, also dieses Mysterium, was Darkside Park halt, sag ich mal, schon mit der ersten Folge aufbaut,
ist. Könnt ihr nochmal sagen, worum es geht, für die, die es nicht kennen?
Oh Gott, es geht um, wie kann man das am besten erklären? Es geht um eine Stadt.
Iva, du musst eingreifen, ne?
Ja, gleich. Namens Porterville, ne? Also das ist
genau,
die Stadt, in der alles spielt. Und wir lernen im Zuge der ersten Folgen, lernen wir unterschiedliche Figuren kennen, auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten oder Jahrhunderten. Unter anderem kommt auch ein Ureinwohner, sag ich mal, der erzählt seine Geschichte. Und die erzählen halt alles, was ihnen so Merkwürdiges in Porterville passiert ist. Und auf Anhieb merkt man das nicht unbedingt. Also mit der ersten Folge merkt man das nicht unbedingt, aber die war schon meiner Ansicht nach so gut, dass ich gedacht habe, okay, ich will jetzt wissen, was ist hier das Mysterium von Porterville? Warum sehen die da diesen komischen, großen, weißen Mann? Und was hat es mit der Uhr auf sich? Oder diesem Flugzeug, glaube ich, so ein kleines Flugzeug war immer Thema, ne?
Genau, ja. Ein Doppeldecker.
Ja, der Doppeldecker. Und dann plötzlich hörst du die andere Folge. Ich glaube, da war die deutsche Stimme von Drew Barrymore, die da gesprochen hat. Und ich glaube, David Nathan war der Ureinwohner. Und ich weiß nicht, noch so ein paar andere bekannte Sprecher, die ich halt durch Film und Fernsehen halt kannte. Und dann merkst du aber plötzlich, es tauchen immer wieder Elemente aus der anderen Folge, tauchen in der neuen Folge auf. Und in der dritten Folge ebenso. Also dieser große weiße Mann spielt plötzlich eine richtig große Rolle. Ja. Und auch diese Uhr spielt eine richtig große Rolle. Und dann entspinnt sich halt, ich will nicht zu viel verraten, weil das ist halt wirklich echt ein großes Mysterium, was da aufgezogen wird. Aber es stellt sich halt heraus, dass gewisse Details immer wieder, sag ich mal, im Laufe dieser Geschichte dieser Stadt auftauchen, irgendwie die Geschicke dieser Stadt lenken und bestimmen und Leute versuchen sich dagegen zu wehren, aber dann halt auch an ihre Grenzen stoßen beziehungsweise daran gehindert werden. Und das geht halt über 18 Folgen und das Erstaunliche dann, ich habe das wirklich, wir haben das alles durchgehört bis zur letzten Folge und irgendwann wandelt sich diese Hörbuchreihe meiner Ansicht nach, weil immer nur eine Person erzählt und alles schildert, wandelt sich dann in ein Hörspiel. Und am Ende, wenn ich jetzt das richtig zusammenbekomme, stecken sie alle in so einem Fahrstuhl fest, beziehungsweise in so einem Raum fest, oder?
Ja, darfst nicht spoilern, aber ja.
Aber ja, genau, ich will es nicht, aber am Ende ist es halt so, dass mehrere Leute in einem Raum oder einem Fahrstuhl feststecken und das sind alles, und da sind halt alle möglichen Leute dabei, die halt vorher dir schon ihre Geschichten erzählt haben. Und ganz nahtlos war plötzlich aus dem Hörbuch ein Hörspiel geworden, ja. Und mit einer Welt dahinter, fantastisch. Okay. Also wirklich, ich fand's wirklich, wirklich großartig. Aber ich habe auch nur bis zu dieser letzten Folge gehört und war wirklich, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ob das jetzt ein echt fieser Cliffhanger ist und dann noch was kommt. Oder ob du einfach dir gedacht hast, ja komm, lass ich sie einfach mal auf dem Standpunkt hier, den Rest können sie sich denken, beziehungsweise, ja, it's open to your mind. So. Also das heißt, ist so,
du hast nicht weiter gehört?
Ich habe Porterville nicht gehört, nein.
Okay, ja, Porterville ist ja, genau, Porterville ist eigentlich Darkside Park Staffel 4, 5 und 6. Und ich dachte mir damals, da Darkside Park dann so erfolgreich war, oh, wenn ich jetzt eine vierte Staffel mache und die nicht so gut ist, dann versaue ich den ganzen Namen. Dann ich gesagt, dann mach so einen Spin-off, die nenne ich Porterville. Dann kann man die sozusagen hören, wie die Geschichte weitergeht. Heute würde ich es auch nicht mehr machen. Ich hätte sie wahrscheinlich wirklich Staffel 4, 5 und 6 nennen müssen, weil es immer schwierig ist, damit ich immer sagen muss, du musst erst Darkside Park hören und dann Porterville. Und die beiden gehören zusammen. Aber auch das gehört zu dem Lehrgeld, was man
Ja, aber ich muss halt sagen, da hast du, oder beziehungsweise damit hast du dich auf die Karte gebracht, ja, auf meine Karte gebracht. So. Und ich war immer interessiert oder bin immer interessiert an ein bisschen auch erwachseneren Hörspielen. Mhm. So, das ging los mit Offenbarung 23, habe ich ja auch hier in diesem Podcast schon mehrfach irgendwie geschwärmt von. Und fand das da schon so geil, dass da diese ganzen Hollywood-Stimmen oder die ganzen Stimmen von den ganzen berühmten Hollywood-Stars drin waren. Und jetzt kamst du daher, ja, mit dieser Geschichte, die so für mich tatsächlich Lost in Hörbuch war.
Ja.
Und ja, auch dann halt wirklich qualitativ. Die Leute lesen ja wirklich gut. Es sind tolle Stimmen, denen du gerne zuhörst. Es sind die vertrauten Stimmen, die du kennst so. Und bei denen du dann halt auch immer wirklich die Darsteller vorstellst, die sie gesprochen haben, die dann halt die Situationen erleben, die Iva dann halt irgendwie beschreibt, so, ja.
Und
ja.
Genau, und da muss ich aber auf jeden Fall schnell reingehen, weil es war ja nicht nur ich, sondern das ganze Konzept war ja auch ein Writers Room und ich glaube einmalig zu der Zeit überhaupt im Hörbuchbereich sowieso und ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland war, weil wir waren in der ersten Staffel, waren wir 6 Autoren, später kam Annette Strohmeier bei Porterville dazu. Das heißt, es war ja auch so, dass jede Folge aus der Sicht eines Einwohners war, das heißt, jede Folge war eine Sprecherin, ein Sprecher und auch immer ein anderer Autor oder eine Autorin, die das Buch geschrieben hat.
Stimmt.
Und das heißt, wir haben uns untereinander vernetzt. Das heißt, jede Geschichte hat für sich selbst funktioniert, aber sie war miteinander verknüpft. Und deswegen ist auch jeder Schreibstil anders. Plus dann noch natürlich noch der Charakter, der die Figur spricht. Deswegen hast du wirklich so ein Gefühl, was ich Perspektive ist. Es ist es sind so verschiedene Bruchteile, die du hören kannst. Und das war natürlich auch toll, so gemeinschaftlich, das ist ja wie Schwarzes Auge spielen, also gemeinschaftlich zu sagen, so, Dungeons & Dragons, wir entwickeln jetzt die Geschichte gemeinsam. Und das war dann bei Porterville genauso und bei Monster haben wir auch sonst zu dritt geschrieben. Und ich springe jetzt vor, wie bei der Schwarzen Stadt, da waren wir ja, das war, die ist ja jetzt auch letztes Jahr rauskommen, kommt jetzt die zweite Staffel raus. Und bei der ersten Staffel sind wir 10 Autoren und Autorinnen. Also das war schon die Herausforderung, jede Folge von jemand anders geschrieben, die Geschichte zusammenzuhalten, das war verrückt.
Jetzt stell dir vor, das müsstest du auch noch mit Bewegtbild oder Schauspielern und sonst irgendwas machen. Also du hast dir, glaube ich, eine Menge Arbeit erspart.
Ja, aber es ging ja nur ums Schreiben. Normalerweise ist ja dann, ich habe die Geschichten ja selbst immer nur damals geschrieben, weil du ja nicht als Regisseur an Stoffe drankommst. Also wenn du noch ein unbekannter Regisseur bist, wo sollst du gute Stoffe herbekommen, die du erzählen willst? Also musstest du sie selbst schreiben. Das war sozusagen der Weg. Und mir ging es immer ums Geschichtenerzählen, egal in welchem Medium. Ob Film, Hörspiel oder jetzt Roman. Hauptsache ich kann meine Geschichten erzählen.
Ja, und dieses, sag ich mal, aufgesplittete, ich meine, da könnten wir jetzt wirklich einen schönen Bogen schaffen zu der heutigen Folge. Das hast du dann jetzt so gesehen auch mit den 3 Fragezeichen einmal zusammen mitgemacht, ne? Also
jeder erzählt aus seiner Perspektive, immer eine Person im Mittelpunkt. Also ja,
und wiederkehrende Elemente und Figuren, die halt in allen 3 Folgen auftauchen. Mhm. So.
Genau. Und da waren wir auch wieder 3 Autoren. Mhm. Der Tim Wenderoth, Henrik Buchner und ich. Und das war natürlich auch sehr, sehr spannend beim 3-Tag. Überhaupt dieses Konzept zu sagen, jeder sucht sich eine Figur der 3 Detektive aus, der im Fokus steht. Und für mich war von vornherein klar, ich muss Peter nehmen.
Ja, weil er dein Liebling ist oder weil du mit Jens Wawrczeck eh die Verbindung hattest?
Ja, also genau, es hat das ist gut, dass wir es erzählen können. Also erstens mal, weil ich Jens ja überhaupt zu verdanken hatte, dass ich für 3 Fragezeichen schreiben durfte. Weil hätte er mich nicht damals empfohlen, dann, das ist die erste Geschichte. Dann kommen wir natürlich noch mal kurz zu der Prinzessin, weil da hat er ja mitgespielt. Und da war er ein Stalker. Das heißt, ich hatte Jens gegen den Strich besetzt und er spielt einen Stalker. Und deswegen fand ich das besonders schön zu sagen, okay, jetzt schreibe ich 3 Fragezeichen und ich habe Jens, dann kriegt er jetzt den Stalker. Und um jetzt vorwegzugreifen, deswegen habe ich auch, durften uns damals tatsächlich auch Schauspieler und die Schauspielerin wünschen. Was ja normalerweise ein anderer Ablauf ist, weil sonst schreibst du den Roman für Kosmos. Und dann wird daraus das Hörspielskript geschrieben und dann ist man ja an dem Prozess ja nicht mehr beteiligt. Hier war es ein bisschen anders, weil wir direkt für Europa geschrieben haben, gleich das Hörspielskript und danach wurde dann das Buch für Kosmos rausgebracht. Also genau umgekehrt. Und deswegen konnten wir sozusagen uns das auch wünschen und deswegen habe ich vorhin Plan B, den ich auch bei der Lauscherland aufgenommen habe, vorgeschlagen, weil ich habe mein Team von Plan B, mein Ensemble, mit reingenommen, meine Folge. Also ich wollte unbedingt, dass Udo Schenk dabei ist, dass Luise Helm dabei ist und dass Gerrit, weil das sind auch die in meinem Plan B mitspielen. Ja. Und noch, bevor wir gleich weiter einsteigen, der Antagonist, also der Stalker, ist ja Gerrit Schmidt-Voss. Und das habe ich gemacht aus einem ganz bestimmten Grund, weil zu der Zeit war Point Widmark ja ganz stark auch da.
Stimmt.
Und ihr hattet ja Raimund auch schon bei euch. Raimund ist auch einer der Autoren von Portable und Darkside Park, so haben wir uns kennengelernt. Und ich dachte mir, das finde ich eigentlich total stark, weil bei dieser Folge, da kommen wir ja auch noch zum Casting am Schluss, zu sagen, ich habe jemanden, den du von der Stimme kennst von Point Widmark, der sozusagen von Rocky Beach den anderen Detektiv stalkt. So, jetzt kommen eure Fragen.
Wollen wir einmal die Mats einspielen, bevor wir unsere Fragen stellen? Weil das sind jetzt alles so, glaube ich, dann Sachen, die man dann en Detail...
Das stimmt. Mein Kollege Maxi hat nochmal kurz zusammengefasst, worum es in der Folge geht, für die, die es noch nicht kennen. Und das hören wir uns mal kurz an.
Ein Tag, 3 Fälle, 3 Detektive, der 3-Tag. Das im Oktober 2010 erschienene Special aus dem 3-Fragezeichen-Universum ist im wahrsten Sinne des Wortes speziell. Denn sowas haben die Detektive Justus, Peter und Bob aus Rocky Beach wohl noch nie erlebt. Autor dieser Folge ist unser heutiger Gast Ivar Leon Menger. Jede der drei Geschichten von Der Dreitag beginnt exakt am selben Tag, zur selben Uhrzeit, in derselben Szene. Doch dann entwickeln sich drei ganz unterschiedliche Fälle.
Bist du bald fertig mit dem Protokoll, Bob?
Ja, klar.
Hätt sie nicht. Immerhin war das einer der schwierigsten Fälle in der Geschichte unserer Detektei.
Ja, warte mal, gleich hab ich's.
Außerdem sind wir hier, um das Riesenschnäppchen zu feiern, das ich vorhin bei dem Garagenverkauf ergattern konnte.
Also deine Freude über diesen alten Filmprojektor, die war wirklich nicht zu übersehen.
Im Fall Fremder Freund steht der zweite Detektiv Peter Shaw im Mittelpunkt. Er lernt in einem Café ein charmantes Mädchen kennen, die sich als großer Peter-Fan herausstellt. Doch dann passieren sehr merkwürdige Dinge. Ihn erreichen unheimliche Telefonanrufe, mysteriöse Briefe und Kuchen.
Mmh, lecker.
Der Kuchen ist nicht vergiftet. Der Kuchen ist ein Geschenk.
Als Peter dann auch noch einen anderen Peter kennenlernt, der offenbar dasselbe Leben führt wie er, beginnt er skeptisch zu werden.
So viele Zufälle, das ist ja fast unheimlich. Wir heißen beide Peter, fahren beide einen MG.
Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, sondern Schicksal, dass wir uns kennengelernt haben.
Dieser spannende Fall grenzt sich deutlich von der Erzählweise von anderen drei Fragezeichen-Hörspielen ab. Er wirkt finsterer, gruseliger und psychopathischer als andere Fälle der drei und überrascht die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende mit einem Twist, den man wirklich nicht vorhersehen kann.
So ist es.
Naja.
Ich glaube, das ist auch so gemeint im Sinne von, das ist normalerweise nicht, was den drei Fragezeichen halt passiert, die ganze Folge über. Und deswegen,
Also, da würde ich jetzt direkt mal zwei Fragen vorab. Wie hast du Jens Wawritschek, den wir ja hier in der allerersten Folge, glaube ich, hatten, oder? War das die allererste?
Ja, vom Hörspielplatz, ja.
Vom Hörspielplatz in der allerersten Folge hatten wir Jens Wawritschek zu Gast. Und ich weiß, kann mich noch dunkel daran erinnern, wie er zu mir sagte oder wie er zu uns sagte, dass er eigentlich nicht so der Typ ist für fiese Rollen oder beziehungsweise, dass er es gar nicht so mag, sag ich mal, so finstere Rollen oder so böse Rollen zu sprechen, beziehungsweise er da nicht so der Typ für ist. Wie hast du es geschafft, dass er dann so gesehen so eine etwas schrägere oder finstere Rolle übernimmt?
Ja, das ist, ich habe das noch gar noch vor Augen. Also, ich meine, das war ja noch, bevor ich für die drei Fragezeichen geschrieben habe und ich hatte ja noch total Respekt, das ist ja noch, und war mit Jan-David Rönfeld, mit dem Regisseur, in Hamburg bei Hastings im Tonstudio.
Ah, da war ich auch schon.
Und wir hatten noch gar keine Antwort bekommen, dass, also Franz Josef Steffens hat schon zugesagt gehabt, das war für mich auch schon, wow, diese tolle alte Stimme, diese tolle Schauspieler. Und wir waren bei Hastings und dann kam uns zufällig Jens Wawritschek entgegen, der das Skript schon zugeschickt bekommen hatte von David, von Jan David, aber ihm noch nicht geantwortet. Wir laufen so ihm entgegen und ich war so schon so super nervös. Und Jan David sagt, hey Jens, ach ja, hallo Jan David. Und sagt, hast du denn jetzt schon das Hörspiel der Prinzessin gelesen? Er so, ja. Ja, und wie findest du das, würdest du mitmachen? Er so, ey, was für ein kranker Typ hat das denn geschrieben? Und Jan David deutet zu mir rüber, ja, er.
Und ich so, hallo. Das ist ungünstig, hi.
So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und er so, ja, ich mag, wie du schon sagst, nee, das ist ja so gruselig und ich mag das gar nicht und so. Und das war dann ganz spannend, weil wir ihn dann mehr oder weniger dann, oder das war auch Jan Davids Verdienst, der ihn dann überredet hat und gesagt hat, zu Jens, dann mach's doch so. Wir treffen uns im Tonstudio und nehmen das auf. Und wir probieren es einfach, wie es dir liegt. Und wenn es dir nicht gefällt, dann setzen wir einfach nochmal um und dann löschen wir alles. Aber wir probieren es einfach. Und darauf hat er sich eingelassen und hat gesagt, okay, gut. Und dann haben wir es gespielt, haben die Regie gemacht. Und ich glaube, dann hat er es wahrscheinlich nochmal ganz anders erlebt, weil es war auch so schön, weil er ja noch so singen kann. Und ich fand, es war perfekt gegen den Strich besetzt. Und ja, es muss ihm ja dann so gut gefallen haben, dass er mich empfohlen hat. Ja.
Ja, also fand ich schon erstaunlich. Und dann ja, und dann kommt jetzt diese Geschichte. Sagen wir mal so, ich will noch nicht gar nicht auf die Struktur eingehen, sondern auf die Geschichte an sich. Mhm. Wie schwierig war es, Europa davon zu überzeugen, dass man ja jetzt Stalking zum Thema in den drei Fragezeichen macht, die meiner Ansicht nach so, ja, bislang immer sehr asexuell und irgendwie sehr clean und sag ich mal, brav waren. So, ne? Ich meine, es gab zwar schon unheimliche Folgen und finstere Folgen und Morde und was weiß ich so. Das will ich ja
Morde?
Gar nicht, nein, aber halt Verletzungen und was weiß ich, das, aber, ja. Und Gefahrensituationen, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber es ist nun mal halt eine Serie, die eher für, sag ich mal, auch jüngere Altersgruppen, sag ich mal, auch wundervoll geeignet ist. So. Und da jetzt mit so einem ernsten Thema um die Ecke zu kommen, das muss doch da einigen Verantwortlichen noch irgendwie ein bisschen den Schweiß auf die Stirn getrieben haben.
Nun gut, das ist also der erste Vorteil, warum es überhaupt entstehen konnte, war, dass es nicht über Kosmos ging. Ja. Weil Kosmos war sozusagen ja erst danach in der Verwertung, was unüblich ist. So, das heißt, wir haben mit Sony direkt geredet, haben unsere Ideen vorgeschlagen. Und für mich war die Suche nach dem Fall, weil ich ja auch ein großer Fan der drei Fragezeichen, ich bin auch dazu eingeschlafen, ich habe das gehört, ich habe das aufgesaugt.
Ja,
auf jeden Fall. Deswegen war es auch dann leichter dafür zu schreiben, weil man kennt ja seine Figuren und die Welt. Ja. Aber natürlich kennst du noch alle Fälle. Und ich habe immer überlegt, was gibt's denn noch nicht? Und ich wollte auch einen Fall entwickeln, der sozusagen die drei Fragezeichen persönlich erreicht. Und man kann ja sagen, dieser Fall ist ja was Besonderes, weil sie ja eigentlich keinen Fall haben und Peter selbst zum Fall wird. Das ist ja schon mal die erste Sache. Und das Erstaunliche ist, was du sagst, dass es gruselig ist. Ja, ich habe tatsächlich auch Nachrichten gekriegt, wo Mütter mir geschrieben haben, gesagt, oh, das ist so gruselig und das ist ja so brutal. Aber der Unterschied ist, man darf nicht vergessen, wie man es hört. Und ich glaube, dass wir alle sozusagen, alle diese von 35 bis 50 oder aufwärts, die damit aufgewachsen, wir verstehen, was Stalking bedeutet und wir verstehen auch diese Gefahr und finden es auch deswegen so gruselig. Kinder, also auch meine Tochter hat es ja gehört, die wissen auch nicht, was Stalking bedeutet. Die fanden die Folge einfach nur lustig, dass da einer genauso heißt. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil natürlich, du kannst ja nur das, was du erkennst oder weißt, mit einbeziehen. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich ein Portal, einen Film sehe oder es lese. Wenn ich lese, dann kann ich nur aus meiner Fantasie sozusagen das erzeugen, was ich schon mal irgendwo gesehen habe. Und hier ist es das Gleiche mit dem Stalking. Also ich glaube nicht, dass 10-Jährige oder 12-Jährige schon, vielleicht heute noch mal mehr als früher, aber so genau wissen, was Stalking bedeutet, welche großen Gefahren dahinter stehen. Und das Thema ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges, was da sind ja viele Anspielungen ja auch drin, die ich sozusagen ja auch beklage. Also dieses Thema, dass die Polizei ja immer noch nichts unternehmen kann gegen Stalker und so. Und das sage ich ja auch in dem Fall, natürlich überspitzt gespielt, die sagen, ja, was soll ich machen? Ja, du kannst ja erst ab, wenn dir irgendwas passiert. Und es ist ja nicht so, ich habe das dann schon auch tatsächlich das Thema ernst genommen, weil es ist einfach wirklich ein ernstes Thema ist. Und ich,
ja, das stimmt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es diese Folge auch eher, also man merkt, dass es von Fans geschrieben ist oder dass du quasi die Welt kennst und so. Das war ja nicht immer so. Es gibt ja wechselnde AutorInnen insgesamt bei den drei Fragezeichen, wo manche gar nicht wussten, was vorher passiert und andere Elemente einbauen, die es vorher gar nicht gab oder diese Welt ein bisschen brechen. Mhm. Ich finde, man merkt, dass ihr die kennt und auch selbst Fan seid und da natürlich auch ein bisschen Fan-Pleasing macht und einfach Gags einbaut. Das ist einfach, deswegen mag ich diese drei Fälle auch so gerne.
Genau, ich habe natürlich Easter Eggs verteile ich zum Beispiel auch ganz gerne, also ob es der Misery-See ist oder dass man ja auch Annie dann auch hört, also auch da waren ja die Wünsche von der Besetzung, deswegen war mir so klar, dass ich wusste, die Bedienung, da musst du auch Kathy Bates aus Misery vor dir sehen, die sagen, ich bin euer größter Fan. Da sind natürlich so viele Anspielungen aus dem Filmbereich und so, die man selbst so mag und ich glaube, es war tatsächlich auch ein Hörspiel, was ich geschrieben habe und gerade auch mit dem Casting für die Fans tatsächlich. Und deswegen hat es auch so stark polarisiert. Die einen, die gesagt hat, nee, das finde ich ganz furchtbar, oder sie haben es geliebt. Das war natürlich verrückt, weil es ist natürlich tatsächlich, wie du schon sagst, eigentlich kein klassischer Fall aus dem Kosmos. Das habe ich damals bei den dreien, die drei mit Total Luxury End, auch gemacht, weil da war es ja so, das war ja ein Mitratefall auf zwei CDs, da habe ich die ja auch sterben lassen. Und das war natürlich auch, was du ja nie machen kann, darfst. Ich habe es nicht ausgesprochen, aber sie sind halt irgendwie für immer verschwunden. Und das fand ich so schön, weil ich sage immer das Beispiel, mich hat die dunkle Seite schon immer interessiert. Und ich habe auch früher James Bond geliebt, ohne Ende, als Kind. und war aber immer traurig, dass James Bond in den letzten 7 Sekunden 007 dann die Welt gerettet hat. Weil mich hat viel mehr interessiert, was wäre denn passiert, wenn der Böse gewonnen hätte, wenn die Welt untergehe? Das hat mich viel mehr interessiert, als dass er die Welt rettet.
Und das erklärt sich mal das Ende von Dark Side Park.
Ja, und wenn du Porterville hörst, dann geht's dir genauso.
Super, danke. Aber was war denn so deine, ich meine, klar, ich habe gelesen, du hast mit Fremder Freund, hast du also auf jeden Fall erstmal der Prinzessin verarbeitet oder nochmal zitiert oder beziehungsweise dich darauf gestützt so. Und was sind denn so, hast du so direkte, sag ich mal, Inspirationen für sowohl, also für jeweils die eigene, also die jeweiligen Geschichten, wie aber auch halt, sag ich mal, für beide zusammen?
So direkt nicht. Wie gesagt, Misery gehört für mich zum Beispiel immer noch zu den großartigsten Filmen aus der Thriller. Und deswegen, da ist ja auch das Thema, das ist ja kein Stalking-Thema, aber es ist ja auch Fan-Kult. Und das war auch die Sache, die ich in dem Hörspiel Fremder Freund einbauen wollte, diesen Fan-Kult. Also ja nicht nur sie sagt, ich bin euer größter Fan, sondern wir Hörer und Hörerinnen sind ja auch die größten Fans. Deswegen habe ich ja auch sie dann was sagen lassen in der Bar, wenn Casey Bates sozusagen, also Regina Lemnitz, die dann sagt, ja, ich bin euer größter Fan und ihr seid die tollen Detektive, sagt, ja, so viel macht ihr ja gar nicht. Und dann sagt sie, doch, ohne euch könnten ja ganz viele Menschen gar nicht einschlafen. Das ist ja auch klar, auf die Detektive, ja, aber eigentlich auf die Hörerinnen und Hörer eingespielt. Und diese kleinen Elemente alle einzubauen, das hat mir eigentlich die größte Freude gemacht. Also du kannst es mehrmals hören. Ich habe sie ja zur Vorbereitung gestern tatsächlich nochmal gehört. Und es ist ja schon ewig her, dass ich das letzte Mal gehört habe. Es war sehr, sehr lustig, weil ich auch wusste, ich habe in der Rubrik 2 Punkte, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Und ich natürlich deswegen auch nochmal reinhören musste. Und
Die Kneipe Buster's Corner ist eine Anspielung auf Buster Keaton?
Dazu kann ich nicht mehr genau sagen, könnte gut möglich sein, weil wir natürlich auch hier zu dritt darüber geredet haben. Also ich weiß zum Beispiel, Tim Wenderoth hat sich gewünscht, dass Tobias Meister den Radiosprecher macht, damit wir das Kiefer Sutherland 24-Thema im Hintergrund haben.
Okay, das
also jeder von uns hat sozusagen seine Fan-Elemente mit eingebaut.
Okay, das habe ich mir nicht eingebildet. Ja, ich dachte noch so, habe ich mir das jetzt eingebildet oder denke ich mir das nur wegen der Stimme oder sonst irgendwas?
Nein, deswegen kommt ja auch das Echtzeit-Hörspiel im Hintergrund, wird ja gesagt, weil es über 24 ist. Also es steckt voll mit kleinen Easter Eggs.
Ja.
Da müsste man wirklich mal mit der Analyse ran. Wirklich so jeden Punkt einzeln raus und dann mit Quellen und so. Das ist ja krass.
Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf das Thema eingehen. Mhm. Also auf das Thema der Folge. Losgelöst von dem großen Kontext. Weil wir haben ja hier den Fall, spoilern wir? Dürfen wir spoilern? Also ich, ja?
Ja.
Also ich würde auch sagen, weil das ist ja klar, das ist eine Stalking-Geschichte. Das wird ja von vornherein klar, wer ist denn der Böse? Deswegen, ja.
Weil ich musste schon hier und da, ich sag jetzt mal inhaltlich ein bisschen stutzen. Mhm. Also es ist ja so, Peter ist auf der Toilette dieses Restaurants, legt sich hier mit dem Onkel an.
Udo Schenk, ja.
Ja, genau. und rennt dann so gesehen in Hedi rein, die sich als Fan outet.
Ja.
Und sagt so, oh, das Autogramm, toll, das stelle ich mir jetzt auf den Nachttisch und auch wenn mein Freund meckert. Aber ich meine, sie haben doch schon vorher festgestellt, dass jemand das Auto von Peter fotografiert hat, oder?
Ja.
Ja. Das heißt, Peter Foster oder William, wie er eigentlich heißt, war schon vorher, also der Plan war schon vorher von ihm, jetzt so langsam nach und nach die Identität von Peter Shaw anzunehmen.
Ja, genau.
Der war vorher schon eifersüchtig.
Okay,
Sie ist ja schon der größte Fan.
Sie ist ja schon der größte Fan, genau.
Nicht nur in diesem Moment, sondern sie ist schon vorher, sie weiß ja auch sein Lieblingsgericht.
Und, ja. Genau. Und da kam mir halt dann schon irgendwo, je länger das geht, habe ich mir gedacht, warte mal, er heißt nicht Peter, er hat sich nicht umsonst William aufs Autogramm schreiben lassen, so, für seinen Bruder William. Und dann kam mir schon irgendwann die Gefühl, vielleicht ist das der Freund, von dem sie erzählt hat. So, jetzt haben wir aber die Sache. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob des Themas Stalking und dann der Auflösung, weil hier ist ja quasi jemand, der aus Verzweiflung versucht, jemand anderes zu sein, um wieder mit seiner Freundin ein besseres Verhältnis zu haben, beziehungsweise weil er glaubt, er wird von seiner Freundin nicht mehr richtig genug wahrgenommen Und er möchte halt wirklich jemand anders sein, um halt wieder von seiner Freundin wahrgenommen zu werden.
Genau.
Und
also es ist, genau, ja.
Ja, und ich weiß nicht, für mich beißt sich das so ein kleines bisschen mit dem, sag ich mal, Stalking-Verständnis, was ich bislang hatte. So.
Ja.
Weil er will dasselbe Auto haben, er rennt dieselbe, sag ich mal, Trainingsstrecke oder dieselbe Seestrecke, er nennt sich Peter, er hat auch ein Dietrich-System, was er da irgendwie präsentiert bei dem Casting und so weiter und so fort. Und zum einen ist es ein Impostor, aber zum anderen tat er mir dann doch sehr leid, weil er ist eigentlich nur unglücklich verliebt.
Ja, also der Punkt ist ja, du darfst den Fall nicht von vorne sehen, sondern von hinten. Von vorne wird dir erzählt und du hast durch die Erfahrung, weißt du, es ist Stalking. Also damit wird ja auch geredet. Wenn du aber die Auflösung dann später weißt, dann merkst du, dass sein psychisches Problem, sein Traumata wo ganz anders steckt, nämlich darin, dass er eine Freundin hat, die ein Mega-Fan ist. Diesen Mega-Fan und er fühlt sich blass daneben. Das ist natürlich dass er schon ein Grundproblem hat, ist ja klar. Jeder andere wird ja anders damit umgehen. So. Und für ihn ist dann so, dass er sich versucht, um aufmerksam zu der neue Peter zu werden, um für sie zu sein. Das ist ja schon krankhaft an sich. Also es ist eine ganz besondere Art der Psychose. Deswegen ist es tatsächlich nicht der klassische Stalking-Fall zu sagen, ich kann ohne den anderen nicht mehr leben. Also dieses Verliebtheit. Sondern es ist tatsächlich aus einer anderen Motivation heraus. Aber es ist ja so wie bei einem Schauspiel, je mehr du dich versuchst, deckungsgleich, also dieses Mimikry ihn zu übernehmen, wirst du ja auch dazu. Und deswegen war mir auch so wichtig, dass Gerrit Schmidt-Voss nehmen, weil ich finde, das ist auch ein hervorragender Schauspieler. Ich muss ja jemand sein, der das auch glaubwürdig transportiert kurzer Zeit. Und am Schluss dann auch zu sagen, diese innere Zerrissenheit zwischen ich bin William, nein, ich bin Dan Peter und selbst nicht mehr zu wissen, was er eigentlich ist in der kürzesten Zeit und das letztendlich in Anführungszeichen wieder für ein Kinderhörspiel. Da muss man halt schauen.
Da steht es. Für William von Peter. Und ich bin William. Das ist mein richtiger Name. Seht ihr, Peter hat mir das Auto geschenkt. Für William. Er hat es mir geschenkt.
William, beruhige dich. Du redest nur wirres Zeug.
Hedy, glaube ihm nicht. Peter ist nicht dein Freund. Ich bin dein Freund. Ich.
Aber ich mochte es, dass er eine andere Motivation hat, Peter zu stalken. Eigentlich nicht für sich selbst. Also nicht im ersten Schritt, ja.
Haben Sie von euch oder von dir vielleicht dann speziell eine Einordnung vielleicht nochmal so abgefragt? Beziehungsweise hat man irgendwie gedacht, okay, wir müssen vielleicht der Folge irgendwie so einen Beipackzettel irgendwie dazufügen?
Nein, halt das ist ja 2010. Das ist ja 12 Jahre her. Also auch so, du meinst was wie Triggerwarnung oder
ja,
so?
Ja, zum Beispiel, weißt du, oder halt auch wirklich, ne, ey, wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt, könnt ihr euch hier und da melden. Nee,
das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren überhaupt erst stark aufgekommen. Das gab's damals ja auch noch nicht, dass du sagst, wenn du jemanden kennst mit Seelsorge und so. Das ist ja, dieses Bewusstsein ist ja jetzt erst, kommt ja jetzt erst auf, immer mehr. Und steht, damals war das noch gar nicht so, da hast du verschiedene Fälle gehabt. Und es ist ja auch so, das ist ja auch so mit den Einordnungen, wenn du du empfindest das als extrem gruselig mit dem Stalking. Ich finde sie zum Beispiel extrem lustig. Also sie hat natürlich diese Fallhöhe, weil sie einen schwarzen Humor hat, weil du natürlich weißt, was es bedeutet. Aber dadurch, dass Peter ja so auf Wolke 7 schwebt in dieser ganzen Folge, weil alles sich mal zum ersten Mal um ihn dreht. Er ist ja der immer der Ängstliche und hinher. Und er wird plötzlich angehimmelt. Und du dadurch einfach merkst, dass du auch den Boden und den Füßen verlierst. Und das ist ja, wenn die beiden anderen sagen, sag mal, du stehst aber zurzeit wirklich auf dem Schlauch. So, und deswegen, da fällt mir gerade was ein, Entschuldigung. Ich habe mich auch sehr, sehr geehrt gefühlt, dass das Vollplayback-Theater aus meiner Folge natürlich auch Sachen rausgenommen hat, das Gefühl, und dann auch, ich glaube, in zwei ihrer, nämlich die schönen Möwen.
Ach, Kollegen, was für ein wunderschöner Tag heute. Die Sonne scheint vom Himmel, der Wind weht uns durchs Haar, der Duft des Meeres steigt uns in die Nase, die Möwen,
Peter, bitte.
Verschon uns mit deiner Teenager-Romantik. Ist gerade eben war es auch noch ein schöner Tag.
Was hast du denn, Erster? Schau doch mal. Da, die süßen Möwen.
Jetzt hör schon auf mit deinen blöden Möwen.
Sieh doch mal die schönen Möwen. Dass das dann wirklich so ein geflügeltes Wort geworden ist, dass ich die schönen Möwen, die süßen Möwen, jetzt hör schon auf mit deinen blöden Möwen. Das war ja im Vollblecktheater mit drin. Das habe ich ja auch dann in meinen anderen Hörspielen, die ich geschrieben habe, Monster 83, haben wir die Möwen mit eingebaut und sogar bei Ghostbox habe ich die Möwen mit eingebaut. Einfach aus, auch anspielen auf meine eigenen sozusagen Fußstapfen.
Ja, da war ich kurz versucht, das als mein Störgeräusch.
Hat dich das genervt?
Ey, wirklich. Ich weiß, sind wir schon bei dem Part?
Komm raus, ja, klar.
Also wir sollen ja hier immer unsere Lieblingsszene, sag ich mal, noch anhand des Hörspiels rausfinden und halt unser Störgeräusch so gesehen. Mhm. Und ich war wirklich drauf und dran zu sagen, nee, mein Störgeräusch war eigentlich wirklich Jens Wawritschek. So, ja. Diese Schwärmerei und gerade diese, guck doch mal, die schönen Möwen und bla bla, wie der Wind durchs Haar weht. So, wo ich gedacht habe, Alter, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht euer Ernst sein, so, dass er solche Sachen von sich gibt. Ich meine, dass man von Peter, und das ist auch so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Ding im Laufe der drei Fragezeichen-Geschichte, das hat mich schon immer ein bisschen gestört, dass er immer so ein bisschen, dass er so wirklich teilweise auch extrem weinerlich war. Und immer wieder so gleich der Erste, der irgendwie geschrien hat oder hier, wie hieß die Folge? Der unheimliche Drache. Da gibt es eine Szene, wenn der Drache halt kommt und sie ihn zum ersten Mal sehen und dann rennen sie weg und Peter schreit halt wirklich so laut. Ja, und ist wirklich so schrill dabei. Und ich dachte noch so, wie kann Jens Wawritschek, wie kriegt der es hin? Weil wir hatten ja hier sitzen und da hat er ja eigentlich wirklich relativ normal geredet. Aber wie kriegt er es hin, dann wirklich so hoch zu kommen, ja, und dann irgendwie so wirklich wie so ein Knabe zu klingen, der zum ersten Mal irgendwie romantische Gefühle entwickelt, so. Aber das ist tatsächlich nicht mein Störgeräusch geworden, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ja auch Teil der gesamten Folge. Soll ja so sein, das, was du eben beschrieben hast, dass Peter halt eben die Bodenhaftung verliert und das, was ihn ja früher dann auch immer so eine gewisse Vorsicht hat walten lassen, beziehungsweise er war ja halt einfach der immer Übervorsichtige oder ist ja der Übervorsichtige von den dreien, dass er hier halt eben das eben nicht mehr an den Tag legt und dementsprechend halt auch naiv in die Falle läuft, sage ich jetzt mal, oder naiv irgendwie gewissen Dingen aufsitzt. Und ja, mein Störgeräusch ist tatsächlich etwas, das ich erst im Nachhinein realisiert habe, denn ich habe erst die Folge gehört. Ich wollte die einfach sofort hören und frei von irgendwelchen Einflüssen irgendwie das auf mich wirken lassen. Und ich habe jetzt letztendlich dann doch entschieden, dass mein Störgeräusch die Szene oder der Auftritt von Bastian Pastewka ist.
Entschuldigen Sie bitte.
Ja.
Guten Tag, Sir.
Ist das zufällig ein Novalux-Projektor, den Sie da ausgepackt haben?
Ja, Sir, das ist korrekt.
Mein Name ist Dawson. Ich bin Sammler, müssen Sie wissen. Steht der Projektor zum Verkauf?
Leider nein. Wir haben ihn selber gerade erst erworben.
$200?
$200?
Wir haben nur $5 bezahlt.
Also gut, Mr. Dawson. $200. Das scheint mir ein faires Angebot zu sein. Und wir nehmen es gerne an.
Wunderbar. Hier, bitteschön. $200. Du bist wirklich ein guter Verkäufer, mein Junge.
Vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
Ebenfalls. Ciao.
Das ist ja sehr lustig. Weißt du warum? Das ist mein positives Ding. Da können wir gleich. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
Aber jetzt pass auf.
Beziehungsweise, nein, Entschuldigung. Ach, nein, das ist auch mein negatives. Steht hier. Aber bestimmt auch unterschiedlichen Störgeräusch aus unterschiedlichen Gründen.
Das wahrscheinlich, weil ich habe mich gefragt, was sollte denn jetzt dieser Auftritt? Dass sie halt irgendwie Geld mit irgendwie einem Geschäft machen und halt irgendwas feiern wollen. Das können sie ja auch, sag ich mal, aus allen möglichen Gründen. Also das kann man ja auch einfach nur erzählen. Justus hätte einfach nur sagen können, oh, geil, ey.
Das braucht man für die anderen Fälle, die dann drumherum passieren.
Wie cool, dass der uns halt irgendwie $200 gegeben hat, obwohl wir nur fünf bezahlt haben. So, das hätte man in einem Satz abhandeln können am Anfang und dann wäre das alles gar nicht so ein Thema gewesen. So, dann hätte man die Situation etabliert, warum sie halt feiern wollen oder warum sie jetzt halt jede Menge Geld haben, mit dem sie einen drauf machen wollen. Und so habe ich mich gefragt, was soll denn das? Das hat doch, also warum ist denn da jetzt diese Szene mit Pastewka drin? Gerade mit Bastian Pastewka. Und dann hat es noch was mit einer Kamera zu tun und so. Wir wissen ja auch, wie filmaffin die Folgen ja oder beziehungsweise die drei Fragezeichen ja immer gerne mal sind. Und dann passiert aber nichts mehr.
dann kommt nichts mehr, so, ja. Und weil er eben halt so um die Kamera feilscht und er sagt, glaube ich, noch im Weggehen, sagt er noch einen Satz, oh, sind die doof irgendwie.
Für genau. Irgendwie 200, ohne zu stottern.
Ja, ja genau. Für 200 Dollar irgendwie, die wissen gar nicht, was sie jetzt gemacht haben für einen Quatsch. Und dann dachte ich mir so, das kannst du doch nicht einfach so stehen lassen, ohne dass da nochmal irgendwas kommt. So. Zum Beispiel gibt's hier noch Herrn, wie heißt der, Thormann? Jürgen Thormann.
Ja.
Jürgen Thormann, die deutsche Stimme von Michael Caine zum Beispiel, sitzt irgendwann noch in dieser einen Kneipe und bestellt sich halt ein Rootbier und beschwert sich, warum die Kellnerin hier Annie oder Misery halt, also warum sie halt noch mit den Kunden so lange redet und so und er will sein Rootbier haben. Da habe ich gedacht, ja okay, das ist so, weil du halt wahrscheinlich alle Sprecher jetzt auch per Du kennst und dementsprechend halt wirklich alle ranholen kannst, die man so halt von Rang und Namen her kennt, dass der halt einfach so einen kleinen, coolen Spruch kriegen sollte in der Szene, die halt irgendwie passt mit einem Typen in der Bar, der sich beschwert, dass er nicht bedient wird. Das fand ich, hatte im Kontext dieser Szene, hatte das mehr Sinn gemacht oder Sinn ergeben, als eben Bastian Pastewka, der noch so einen verschwörerischen Satz irgendwie von sich gibt und dann aber nie wieder auftaucht.
Iva, das musst du dann erklären, also ja.
Ja, genau, das heißt, das zeigt für mich, du hast nämlich den Dreitakt nicht alle anderen drei Fälle gehört.
Genau, das ist das Ding. Ich habe dann erst im Nachhinein gesehen, ah, dieser Dreitakt, ja, bezieht sich darauf, dass jeder einmal im Fokus steht und dann, Darkside Park, ich höre dir trapsen, tauchen da immer wieder Figuren und Situationen und Sachen auf und Elemente auf, die halt gleich sind, deckungsgleich sind. So habe ich halt dann gesehen, dass Herr Dawson, so heißt er, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, dass der halt sowohl, also dass er in allen drei Folgen mal irgendwie dabei ist. Und dann habe ich verstanden, ah, okay, das ist so ein bisschen wie Lola Rent. Von einer Grundsituation aus entspinnen sich halt drei Geschichten. Und da schließt sich dann halt wieder für mich der Kreis zu Darkside Park, wo ich dachte, ah, okay, cool. Dass er das auch schon auf drei Fragezeichen ummünzen konnte, super. Aber das hätte ich halt vorher wissen müssen, um meiner Ansicht nach Bastian Pastewkas Austritt nicht als Störgeräusch wahrzunehmen.
Aber dann das ist schön, dann lass mich doch schnell mein Störgeräusch sagen, weil mein Störgeräusch ist auch Bastian Pastewka, aber aus einem völlig anderen Grund. Denn hätte ich gewusst, dass Dawson von Pastewka gesprochen wird, hätte ich die Rolle bei mir aber mal fünfmal so groß geschrieben. Weil ich bin der größte Pastewka-Fan vom Herrn. Und ich weiß noch, wir saßen zusammen oben dann auch bei Heike Dine Körting in der Villa oben. Und wir saßen auch zusammen und ich habe ihn dort auch kennengelernt. Er hätte wahrscheinlich auch so wie Annie sagen müssen, ich bin ihr größter Fan. Und, deswegen, das war ein bisschen ärgerlich, weil wir natürlich eine Rolle brauchten, den Dawson, der in allen drei Fällen kommt, weil, wie du ja schon sagst, spielt der Novalux in der anderen Folge natürlich eine große Rolle. Und das war zum Beispiel auch sehr, sehr schön, deswegen mag ich die Szene auch, also nur im Zusammenhang mit allen drei Geschichten, dass die drei Fragezeichen ja immer günstig für 5 Euro sich so ein Gerät holen und dann ein Geheimnis finden und so. Und dass sie in meiner Folge sich einfach hochhandeln lassen und sagen, okay, gut, verkaufen wir. Und du weißt vielleicht, weil Peter ist eigentlich die letzte Folge in den dreien. Also die Reihenfolge ist, glaube ich, Justus, Bob, Peter. Ah. Also sowas an der CD. Und ich glaube, bei Spotify ist auch die Reihenfolge.
Ja, bei Spotify ist es auch die letzte.
Genau. Das heißt, du weißt ja schon, um was es geht. Das heißt, dann ist natürlich auch der, wenn du weißt, oh ja, der spielt natürlich eine große Rolle und sie verkaufen ihn einfach, ist natürlich einfach ein geiler Gag. Ja. Und nicht nur, dass der dann sagt so, wenn Bastian Pastewka sagt, oh Mann, sind die doof. Und dann auch, wenn Bob dann sagt, Mensch, Justus, du hast ihn ja super hochgehandelt. Denkst du, oh mein Gott. Ja, aber das finde ich schön, dieses Augenzwinkern, das muss man auch mal machen.
Als Gag fand ich das auch cool, weil so von wegen, ja, normalerweise würden sie es nicht verkaufen, beziehungsweise normalerweise würde sich daraus so ein Fall entspinnen. So. Ja. Aber ich habe halt gedacht, nee, das hätte ich jetzt aber gern gewusst. Ja, was soll das? Warum haben sie ihn da drin und dann machen sie nichts draus? So, ja? Aber das war, wie gesagt, bevor ich wusste, dass das halt so ein Konzept ist, in dem halt Elemente immer wieder auftauchen.
Wer hat den Fluch der Sheldon Street dann geschrieben? War das Hendrik Buchner dann?
Das war Hendrik Buchner.
Der hat dir nicht gesagt, dass er quasi Pastewka dafür eine richtig große Rolle vorgesehen hat und dass das geklappt hat?
Nee, das wussten wir noch nicht, wie wir es geschrieben haben. Das war ja dann die Besetzung, weil Europa hatte sich dann sozusagen auch gewünscht, dass wir Stars mit drin haben. Und als Pastewka ist ja auch großer Drei-Fragezeichen-Fan, da hat es einfach gut funktioniert. Und das Hexenhandy hat er ja auch schon gemacht gehabt. Aber wie wir es geschrieben haben und dann die Besetzung, bin ich natürlich nur über meine Folge gegangen und Hendrik über seine und haben unsere Wünsche sozusagen gegeben. Deswegen war es ja auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob haben die anderen Ja, haben, glaube ich, auch kleine Rollen in anderen Folgen dann auch gehabt.
Ja, so, also Herr Thormann so sagt, kommt
in den genau, der hat ja eine Hauptrolle sozusagen bei der Sheldon Street, genau. Ja. Und auch da ist wieder Zusammenhang, weil Hendrik hat Jürgen Thormann bei Darkside Park ja auch geschrieben. Also bei Darkside Park, die Jürgen Thormann-Folgen sind von Hendrik. Also auch da stecken viele
Ensemblestücke mit. Ja, das ist dann schön. Das ist dann wirklich schön, so eine Connection, so ein Netz so dahinter zu sehen, so warum vielleicht gewisse Dinge einfach so entstanden sind, wie sie entstanden sind oder sich zusammengefügt haben.
Aber genau deswegen, weil wir auch so große, also ich war auch, ich glaube wir alle drei, aber ich auch große Lost-Fans war. Und ich das auch mag, eben wenn du so kleine Geheimnisse versteckst. Und das haben wir immer gemacht, selbst in den Graphic Novels die ich geschrieben habe mit John, wie heißt der dreieugige Totenkopf. Da taucht ja auch Werbung drin auf für Porterville, für die Kühlschränke aus Porterville. Also ja. Und auch das bleiche Monster taucht auch auf. Und es taucht beim Monster 83 mit einem Comic. Also untereinander, dass wenn man sich als Hörerin oder als Hörer und es erkennt, dann freut man sich und sagt, ach Moment mal, das habe ich doch hier schon mal gehört, ja.
Würdest du dann sagen, es gibt ein Mengeverse?
Ich bin dabei, es zu entwickeln, sagen wir mal so.
Gib mir noch ein paar Ideen Zeit und dann irgendwann geht's ab.
Hattest du ein Störgeräusch? Beziehungsweise was ist denn dein Störgeräusch?
Ich liebe die Folge, ich liebe diesen Dreitag, ich liebe das alles, deswegen ist es mir schwer gefallen. Ich habe jetzt einfach die Banjo-Musik am Anfang im Dings genommen, weil ich einfach nichts hatte und mich dieses Banjo nervt. Das ist einfach das Einzige, weil ich da kann da nicht einfach sagen, was mich nervt, weil ich da, bin ich leider sehr nicht drin.
Bist du bald fertig mit dem Protokoll,
Bob? Ja, klar.
Hätt sie nicht. Immerhin war das einer der schwierigsten Fälle in der Geschichte unserer Detektei.
Ja, aber ich habe Hunger.
Warte mal, gleich habe ich.
Und außerdem sind wir hier, um das Riesenschnäppchen zu feiern, das ich vorhin bei dem Garagenverkauf ergattern konnte.
Ja, sehr schön. Soll ich dann mal meinem Lieblingsmoment weitermachen?
Komm mal raus.
Ja. Mein Lieblingsmoment ist tatsächlich das Casting. Beziehungsweise.
Bei mir auch.
Ja, meine auch.
Weil nicht unbedingt das Casting, also die Idee, dass sie jetzt ein Casting machen an sich, die fand ich ein bisschen. Ich fand es ein bisschen hochgegriffen, dass der Radiomoderator erst das Casting der drei Fragezeichen irgendwie verkündet und dann sich mit den lokalen Nachrichten beschäftigt, ja, irgendwelchen Verkehrsunfällen oder irgendwelchen, was weiß ich, spannenden Neuigkeiten so. Aber gut, nehme ich hin. Nein, aber was mir halt besonders an dieser Szene gefallen hat, war dieser Trick mit dem Polaroid-Foto. Mhm. Diese, ja, wie soll man sagen, eine akustische Montage.
Ja.
Mhm. Ja. Und dann halt noch diesen Fünf-Freunde-Gag. Wo ich dann dachte, okay, das fand ich schon am Anfang clever, aber du hast es dann am Ende, glaube ich, nochmal richtig aufgelöst. Aber wo sie halt meint, so, ja, ich habe hier noch zwei Freundinnen oder zwei Freunde, können die noch mit dazukommen?
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe noch eine Cousine und einen Cousin, die auch mitmachen wollen. Dann wären wir zu fünft. Die fünf Freunde. Geht das auch?
Die fünf Freunde?
Und
TKKG ist ja, also Tarzan ist ja, also Tim ist ja auch dabei, ja. Alle.
Und können die da auch dazu holen? Und dann nehmen wir uns die fünf Freunde und ich weiß nicht, wer es sagt, ich glaube Justus so, die fünf Freunde. Und dann im Hintergrund hörst du den Hund bellen.
Ja, genau.
Ja, im Hintergrund hörst du den Hund bellen. Da habe ich gedacht, oh, das ist smart. Das ist wirklich cool. Ich hätte es cooler gefunden, wäre es darauf geendet. Aber dann kommt ja, glaube ich, noch so ein kleines Intermezzo in diesem Polaroid-Abschnitt. Und dann sagt aber... Dann wendet sich Justus nochmal an die junge Frau und sagt, ja, George, wir melden uns dann bei dir. Ja. Dann war es halt offensichtlich, also wirklich komplett offensichtlich. Aber das fand ich eine schöne, weiß ich nicht, dass sowohl die Idee mit diesem Polaroid, diese Montage oder diesen Zeitablauf einfach zu vereinfachen und zu verknappen, ja, und nicht jedes Mal wieder einen reinkommen zu lassen und zu sagen, hallo, hier bin ich, ja. Das fand ich eine sehr, sehr coole Idee. Die hatte ich so in drei Fragezeichen-Form oder überhaupt in einem Hörspiel noch nicht so mitbekommen. Also da muss ich sagen, Hut ab. Das fand ich wirklich einen sehr coolen, sag ich mal, inszenatorischen Kniff. Und dann ja, halt gesagt, mit den einzelnen Typen, die da vorgestellt werden, ist es natürlich lustig. Und dieser Fünf-Freunde-Gag obendrauf, den fand ich halt dann auch sehr, sehr charmant. Deswegen ist das mein Highlight-Moment. Mhm.
Das ist ja, ich konnte mich auch nicht entscheiden. Bei mir war es tatsächlich, ich mag den Moment, also in der Zentrale, wenn sie merken, dass Blackie weg ist. Also, dass man sagt, Blackie sozusagen, der aber allen Folgen immer dabei ist, dass er sagt, oh mein Gott, hört ihr das? Nein, was denn? Ja eben, Blackie ist weg. Und einfach, dass man merkt, dass Blackie, also das ist ja alles dann plötzlich wirklich auf drei Fragezeichen, das ist nicht der Fall immer draußen, sondern das ist alles bei ihnen selbst, in der Zentrale. Stalking geht in, sondern auch in die eigene Zentrale. Und da mag ich halt besonders, wenn Peter dann sagt, oh nein, meine Mutter hat Blackie entführt.
Das gibt's doch gar nicht.
Was denn?
F wie V, V wie F.
Was ist denn los, Peter?
Ich weiß, wo Blackie ist.
Was?
Meine Mutter hat Blackie entführt.
Bitte was?
So als Abschluss nochmal zu zeigen, wie, in welchen Wolken er gerade so dreht und wie er kombiniert.
Ja, das da habe ich auch gedacht, oh Peter, das war jetzt aber nicht deine Sternstunde in Sachen Überlegung.
Ja. Ja. Das ist eh so schön, dass man die Mutter kennenlernt, dass man sein, man lernt einfach in dieser einen Folge fast mehr über ihn oder über die drei Fragezeichen kennen als sonst. Also, was ist sein Lieblingsessen? Was macht der so? Und so, das ist ja eigentlich das, was so viele Fans auch sich immer wünschen, dass man noch so ein paar mehr Infos kriegt.
Aber ist das mit dem Macaroni-Käse, ist das nicht nochmal schon mal Thema gewesen?
Doch, nö, ich habe das erfunden, weil ich es gerne mag.
Ah, was?
Ja.
Echt? Mhm. Und jetzt ist es aber offiziell sein Lieblingsessen?
Ja, klar, weil was du schreibst, ist gesetzt. Ja, yes. So ist es. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Auf jeden Fall. Ja. Wie hörst du als, Iva, wie hörst du als Fan auf ältere Folgen, die manchmal aufgrund der, na, wie sagt man das, Bücher, Hörspielfassungen und die einfach inhaltlich keinen Sinn ergeben, weil sie schwierig gekürzt wurden? Wie siehst du das? Ist das ein Problem, oder was heißt ein Problem? Ist das einfach ein Ding, weil das früher halt so war und weil man da jetzt nichts mehr machen kann? Oder?
Das ist ja heute genauso noch. Das liegt ja einfach in der Natur, weil das Problem ist, da es ja immer die Romanvorlage geben muss und daraus das Hörspiel schreiben. Es sind ja nicht die gleichen Autoren, die das Hörspiel schreiben. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, das ist ja der Vorteil, und das hört man, glaube ich, am Dreitag auch, wir haben es ja gleich das Hörspielskript geschrieben.
Ja.
Und deswegen merkst du einfach, dass das dann steckt dann alles in diesem Hörspiel, in den Dialogen. Und wenn du einen Roman verfilmst, dann hast du ja genau das gleiche Problem. Du hast ja Inneneinsichten im Roman, also Gedankenwelten. Und dann musst du sozusagen daraus nur mit Dialog alles erzählen. Das hatten wir nicht. Und das ist ja bei den Büchern immer so. Ich persönlich liebe gerade die ganzen alten Folgen sehr. Also durch die ganze Stimmung, weil halt die drei Jungs alle noch wie Kinder klingen und man wahrscheinlich dieses eigene Nostalgiegefühl hat, wie man selbst noch mal im Bett lag und das gehört hat. Also das ist, glaube ich, auch der Fall. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch so ein Erfolg, weil du hörst neue Folgen, damit du neue Folgen hörst. Aber es geht ja eigentlich nur ums Gefühl bei dem Ganzen. Es geht ja gar nicht, glaube ich, groß um die Fälle, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Sondern um die Unterhaltung, das gute Gefühl. Deswegen war mir das auch so wichtig, so mit diesen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eine Folge sozusagen auch für die Fans schreiben. Das ist ja der Punkt. Deswegen weiß ich natürlich, es gibt Leute, die wollen das gar nicht, weil es bricht ja irgendwie auch die vierte Ebene ein bisschen auf, natürlich. Aber man hat Spaß. Das ist so wahrscheinlich wie wenn Tarantino sagt, ich drehe Enterprise. So.
Ja,
okay. Man weiß ja auch, das ist dann was anderes. Und deswegen war es ja auch ein Special. Es ist eben nicht, hat ja keine Folgennummer. Und das war zum Beispiel als Vorweggriff über die Geschichte, die Graphic Novel, was ja jetzt auch vertont wurde fürs Planetarium, das Dorf der Teufel. Da war es ja genau so, dass wir einen Fall hatten mit Morten wieder, den John und ich hatten, aus dem Grund, weil wir uns überlegt haben, wie ist das denn heute? Weil die sind ja alle älter geworden, du weißt es ja auch, und sie fahren alle Autos, aber wie wir früher Kinder waren, sind die halt rumgefahren worden, hatten das nicht. Und dieses Gefühl, diese Nostalgie wollten wir eben auch mit Dorf der Teufel wiederbringen, dass wir gesagt haben, ja, sie werden abgeholt und werden von Morten gefahren. Und dadurch, dass sie gefahren werden, wieder hinten sitzen, nicht selbst rumfahren können, hast du vielleicht wieder so ein Gefühl wie früher. Also das war eigentlich das Wichtige. Und es war beim Dreitag uns drei, das weiß ich auch, dass Hendrik und auch Tim wichtig war, so eine Nostalgiefolge. Ja, Folge ist drei Folgen zu machen. Ja.
Ich finde es aber auch okay, dass man sowas losgelöst betrachten kann. Ich gucke jetzt auch nicht den Joker und klopf den ab, ob der jetzt wirklich mit den Nolan oder irgendwelchen anderen Batman-Filmen irgendwie übereinstimmt. So, nein, sondern das ist halt einfach eine Version von einem Thema, was sich halt ein Regisseur oder Autor oder sonst wie vorgenommen hat, um halt seinen eigenen Spin darauf zu legen und halt seine eigene Geschichte dazu zu erzählen. So. Und das finde ich vollkommen legitim. Beziehungsweise finde ich super, also finde ich eigentlich, das begrüße ich sogar, so alternative Versionen oder alternative Geschichten. Und das die Folge, ich habe jetzt die anderen beiden noch nicht gehört, aber ich werde sie mir jetzt auf jeden Fall noch anhören. Ich finde auch nicht, dass die Folge großartig mit irgendeinem Kanon bricht oder sowas. Ja, dass die alle älter geworden sind, das hat man ja im Laufe der Zeit mitbekommen, dass die alle irgendwie dann jetzt plötzlich Auto fahren oder dass die halt auch sich für Mädchen interessieren oder irgendwie, ja, viel mehr Sachen machen, die sie vorher halt nicht machen konnten. Das ist halt der Lauf der Dinge. Was mich nochmal interessieren würde, welcher der drei Herren war am strengsten mit deinem geschriebenen Drehbuch?
Am strengsten?
Ja, also beziehungsweise wer hatte so die meisten Änderungswünsche? Ich meine, du hast da ja drei Leute sitzen, die sowohl Sprecher, sag ich mal, Erfahrung haben wie kaum jemand anderes hier in Deutschland, aber gleichzeitig ja auch Dialogregie und Schreiben und alles Mögliche in dem Bereich irgendwie machen. Ist es irgendwie einschüchternd für die drei Jungs dann gerade so ein Skript zu schreiben, das sogar dann auch, sag ich mal, echt abseits der Norm ist und abseits von dem, was sie bislang über Jahre hinweg ja zum Kult entwickelt haben?
Also das ist zwar jetzt aus dem Nähkästchen und das ist auch blöd, wenn man das so selbst sagt, aber es gab eine Szene, die mich wirklich sehr geehrt hat, weil wie wir bei den Aufnahmen ja dabei waren und dann kam Andreas Fröhlich auch zu mir.
Ja.
Und die improvisieren ja normalerweise wirklich sehr bei den mittlerweile. Das haben sie bei mir praktisch kaum getan. Das ist alles Skript genau. Und er kam zu mir und sagte, das ist seit langer, langer Zeit endlich mal ein Skript, was man sehr, sehr gerne und gerne spielen kann. Und das war bei Jens genau das gleiche. Das war für mich ein totaler Ritterschlag. Das hat mich sehr gefreut, ja.
Das ist doch cool.
Richtig cool. Du hast quasi für sie schon improvisiert, weil du weißt, also gefühlt gewusst hast, wie sie es machen könnten. Du hast einfach schon so geschrieben.
Ja, weil ich glaube, da ich ja vorher schon Hörspiele geschrieben habe und ich habe ja Hörspielschreiben mir so selbst beigebracht, dass ich amerikanische Filme, die ich mag, Big Lebowski oder was auch immer nur die Tonspuren mir runtergezogen habe und dann die ganze Zeit nur das als Hörspiel gehört habe, weil ich wissen wollte, wie schreiben die Amerikaner Dialoge. Und habe dann gemerkt, dass man da gar keinen Erzähler braucht. Man versteht es auch so, wenn die Dialoge gut sind und nicht einfach so Mickey Mouse-mäßig sagen, oh, guck mal, da vorne ist der, sondern dass man es im Dialog sozusagen durch Weglassen schon versteht. Also man hat die Geräusche, das ist mir da aufgefallen, dass man sagt, ich höre, dass eine Tür aufgeht oder ich höre, dass eine Schranktür aufgeht, dann muss ich sagen, ach komm, wir machen mal den Schrank auf. Sondern du hörst es einfach. Und man ist es so, im Hörspiel denkt, man muss immer alles erklären. Und das hat mir damals schon gezeigt, nee, ich erkläre nichts. Also das funktioniert auch so. Also die Hörerinnen und Hörer sind nicht dumm. Also sie haben ja, und das habe ich dann versucht, über die Jahre immer zu perfektionieren und auch zu gucken, wie man spricht. Beim Dialog, wenn Menschen sich unterhalten, deswegen ist der Unterschied zwischen Roman und ich weiß so gut, weil ich jetzt gerade erst einen geschrieben habe. Beim Roman achtest du darauf, dass du nicht immer die gleichen Wörter nimmst.
Ja.
Beim Hörspiel ist es aber für mich unabdingbar. Also weil Menschen sich unterhalten und nehmen nur einen kleineren Wortschatz, also außer du hast einen Uniprofessor, ist es aber so, dass Menschen sich viel unterhalten, sich oft wiederholen und dann kannst du, wenn du den Dialog so mundgerecht schreibst und ein paar Wiederholungen drin hast, dann wirkt es sehr, sehr natürlich. Und ich schreibe meine Dialoge, während ich sie laut vorlese. Also da gibt es eine gute Geschichte. Ich schreibe immer so zu Hause, beziehungsweise ich habe im Wald immer geschrieben und dachte mir, oh, ich finde es auch so toll. Ich will auch mal so wie die anderen Autoren mal im Café schreiben und habe mich ins Café gesetzt und habe geschrieben, so alles wunderbar. Und habe meine Szene fertig, gucke so hoch und alle gucken mich an. Das ist kein Witz. Und ich dachte, was ist denn hier los? Naja, gut, wahrscheinlich haben sie noch nie einen Schriftsteller gesehen im Café. Und mache dann wieder weiter so, nein, du kannst nicht sagen. Und, so, und dann ist mir bewusst geworden, oh Gott, ich habe die ganze Zeit laut vorgelesen, was ich schreibe. Seitdem habe ich dann gesagt, ich schreibe doch nicht mehr im Café.
Ja. Was ist das für ein Irre?
Ja. Der redet mit sich selbst.
Ja, ich bin der Iver Leon Menger. Das ist, nee, das
vor allem in mehreren Personen wahrscheinlich. Ja.
Ja, du siehst das bildlich vor dir, ja? Aber weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Du guckst hoch und alle gucken dich an und du weißt nicht warum und setzt dich hin und schreibst weiter und sprichst dabei laut und dann wird dir bewusst. Dann weißt du, oh Gott, das waren die letzten 10 Minuten.
Wow. Aber hast du auch mal vor, jetzt ein Drei-Fragezeichen-Buch zu schreiben, also einen Roman, und dass daraus dann ein Hörspiel wird, also der normale Weg?
Der klassische Weg?
Ja.
Also ich habe das ja nie gemacht, weil ich es nicht konnte. Deswegen habe ich immer den Roman mit John Beckmann, einem Freund von mir, zusammengeschrieben. Der hat, mit dem habe ich ja noch die Graphic Novels geschrieben, weil der Roman schreiben konnte. Ja. Ich habe die erste Sache, die ich geschrieben habe, war Darkside Park, der erste Fall. Und das ist letztendlich auch ein Dialog, das Gespräch bei Darkside Park. Es unterhalten sich zwei Leute, obwohl es nur ein Sprecher ist. Das habe ich nur gemacht, weil es Dialogform ist. Ich konnte nie so schreiben. Ich habe es immer versucht und habe gemerkt, ich brauche so 5 bis 7 Stunden für eine Normseite beim Romanschreiben. Mhm. Und da dachte ich, da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Und deswegen habe ich auch nie einen Roman geschrieben und jetzt kommen wir kurz auf den Roman, als das Böse kam, der jetzt gerade rauskam, vor 2 Jahren gelesen, dass Ernest Hemingway nur eine Seite pro Tag geschrieben hat. Da dachte ich mir, eine Seite pro Tag, das schaffe ich auch. Wenn ich jeden Tag eine Seite schreibe, dann habe ich in einem Jahr 365 Seiten, einen Roman. Und so habe ich dann morgens 5, 6 Stunden lang eine Seite geschrieben vom Roman und nachmittags dann die 10 Folgen für Ghostbox, fürs Hörspiel. Und so ist dann tatsächlich Roman parallel entstanden zu der 3. Staffel von Ghostbox. Und das heißt, ich könnte jetzt eigentlich die 3 Fragezeichen schreiben, aber nach Rocky Beach sozusagen, weil jetzt so viel dazwischen lag, zieht es mich nicht mehr. Ich hatte ja die Graphic Novels, das fand ich spannend, weil es einfach auch nochmal die ersten beiden ein schönes neues Thema war. Und jetzt merke ich einfach, was ich gerne schreiben würde, ist tatsächlich für die Horrorserie, also für von 3 Fragezeichen. Die
Gruselserie?
Gruselserie, ja. Jetzt die neu aufgelegt.
Ja, ja.
Da würde ich super gerne, weil die sind ja in sich abgeschlossen, total gerne mal eine Folge machen. Weil das fände ich sehr spannend. Aber da hat mich leider keiner gefragt.
Naja, da kann man
vielleicht hören das die Verantwortlichen jetzt hier. Dann winken wir mal ganz heftig mit dem Soundtrack.
Genau, alle Fans, die das jetzt hören und sich vorstellen können, dass ich eine Gruselfolge für die Gruselserie einfach mal in Europa schicken.
Ja, genau. Schreibt's unter kontakt@europa oder was weiß ich.
Also ich weiß ja auch, dass Leute von Europa diese Folge hier hören. Das weiß ich tatsächlich sehr gewiss.
Dann, liebe Leute von Europa, ne? Nochmal kurz hinzugefügt. Ja, wir haben hier Leute, die haben Bock. Ja, und das, ja, das Potenzial dafür.
Wirklich,
also
dass
dementsprechend,
du gruseln kannst, ist bewiesen und zwar hinlänglich.
Ja, also ich weiß, falls du es noch nicht gehört hast,
ich höre mir das alles komplett an.
Also
ja,
mach wirklich Darkside Park.
Ich habe halt eine lange Reise vor mir. Ich werde mir das schön aufs Ohr legen, wirklich. Ich habe so Bock.
Das ist echt gut. Ist echt gut.
Ich will noch eine Frage stellen, bevor wir langsam zum Ende kommen. Ich habe in einem Interview gelesen, dass es eine Folge gibt von 3 Fragezeichen, die in einem, ist das ein Giftschrank oder ein Safe oder wie genau ist das? Es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Folge, die irgendwo liegt bei Sony im Safe. Und ich frage mich, warum kriegen wir die nicht? Warum liegt die da und was hast du damit zu tun?
Es ist lustigerweise genau die Folge. Corinna Wodrich hatte mich ja, nachdem Jens mich empfohlen hat, sollte ich eine Probe schreiben, das war toll. Und dann habe ich ein Thema bekommen und habe daraufhin eine komplette Folge. Und es war auch noch eine lange Folge. Es war sogar, oh Gott, jetzt kriegt ihr echt ein Geheimnis. Es war sogar für live. Und ja, aber es war alles noch auch mit den 3, es war aber ein anderes Thema, deswegen darf ich alles nicht unterschreiben. Ich habe Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, aber diese Folge ist komplett geschrieben. Ja. Ja, und die wird wahrscheinlich auch nie rauskommen.
Aber du darfst nicht mal sagen, worum es geht, oder?
Nein, ich darf noch nicht mal sagen, um was es geht. Aber das ist natürlich auch frustrierend, weil die habe ich ja geschrieben und das war eigentlich meine allererste Folge. So gesehen ist es natürlich, kannst du dir vorstellen, du denkst, du kannst dafür jetzt endlich schreiben und machst das und schreibst dann wirklich. Das war auch noch, wie gesagt, eine lange Folge. Und dann heißt nee, mach mal doch nicht.
Das ist dann so ganz krass schön. War?
Nein, das hatte mit mir, mit meiner Geschichte, die war gut, das hat damit nichts zu tun gehabt. Das gab so intere, deswegen, ich darf nicht drüber reden. Okay, das hatte alles schon seine Gründe. Das war halt einfach dann letztendlich nur für ein Tresor. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz schön zu wissen, es gibt da eine Folge, die nur im Tresor liegt. Ja, das ist ja wie eine Geschichte von mir selbst. Und sie ist auch noch wahr.
Aber hast du, sag ich mal, das Skript dazu noch?
Ja.
Das hast du.
Das habe ich tatsächlich noch, ja. Aber ich darf es ja nicht rausgeben.
Ja, nein. Darauf will ich auch gar nicht hinaus.
Aber wenn du es irgendwo ablegen würdest, heimlich.
Du meinst, ich lasse es im Café liegen vor Schreck, weil ich laut geredet habe und dann, oh, das könnten wir mal kopieren oder ins Netz stellen.
Aber nehmen wir an, es gäbe eine Serie mit die drei Semikolons oder so. Nee, das wäre ein bisschen blöd.
Ich wurde ja tatsächlich dafür bezahlt.
Ja.
Und deshalb gehört es mir nicht mehr. Ich bin zwar noch der Urheber, aber ich darf es nicht mehr veröffentlichen. Ja. Deswegen, es gibt ja auch ganze Musikalben, die noch irgendwo liegen und nie rauskamen.
Ja, aber das ist natürlich dann hart, ne? Also ich meine, da ranken sich natürlich dann auch Mysterien so rum. Ja, also ich meine, wir könnten jetzt hier wirklich den Tanz der Teufel-Kult aufbauen, so, ne? Der härteste Film aller Zeiten und das war wahrscheinlich die härteste Folge aller Zeiten und viel zu hart, um sie den Zuhörern irgendwie zumuten zu können.
Ich kann dir sagen, sie war auf jeden Fall besonders.
Ja, also Mann, du warst immer schlimmer.
Nein, aber sie war wirklich, deswegen ist es, ein Skarabäus hatte eine Rolle. Sie war wirklich sehr besonders.
Oh. Ja, jetzt wird Europa erst recht mit Mails geflutet. So. Ja, Release, eine Menge Cut.
Ja, aber es ist ja das Gleiche. Es gibt es ja noch mal. Es gibt ja noch eine Folge, weil Der Prinzessin 2 gibt es auch und ist sogar schon aufgenommen.
Jetzt reicht's.
Mit Schauspielern und Schauspielerinnen, die schon tot sind leider, in ihren letzten Rollen. Aber es ist nicht geschnitten und da gibt's auch Streit und Diskussion und keine Ahnung. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damals geschrieben habe. Deswegen würde ich mir selbst wünschen, dass der Prinzessin 2 rauskommt. Weil ich meine, klar, da kannst du nicht erwarten, dass es ist, was ich jetzt schreibe, sondern was ich vor 12 Jahren geschrieben habe. Aber aus Nostalgiegründen einfach zu wissen, allein die Schauspieler nochmal zu hören, die jetzt leider tot sind. Und gibt das auch.
Ja.
Schon aufgenommen.
Eines Tages.
Auch im Giftschrank.
Eines Tages.
Krass, ja. Die Hoffnung muss zumindest bleiben. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, erzähl nochmal, weil du hast schon über die Graphic Novels geredet, die ich auch sehr, sehr mag. Es ist wirklich sehr gut. Also die Empfehlung geht raus an alle, die das hier hören. Schaut euch das an. Mach mal noch ein bisschen Werbung für dich. Was geht gerade bei dir? Was steht noch an?
Oh, Werbeblock, das finde ich toll. Also was aktuell gerade ansteht, ist tatsächlich mein Debütroman.
Ja.
Schön, dass ich drüber reden darf, als das Böse kam. Wie gesagt, der ist entstanden, jeden Tag eine Seite zu schreiben, weil ich hatte in Deutsch eben eine 5 und deswegen Dialogschreiben war für mich tatsächlich total einfach, aber Romanschreiben habe ich immer gedacht, kann ich nicht.
Was fällt dir denn da am schwierigsten, die Beschreibungen von irgendwas?
Ich dachte, genau, ich wusste nicht meinen Stil, ich wusste nicht, wie ich schreiben soll. Das war dieses Trauma komplett, nicht nur die schlechten Noten in Deutsch, sondern wenn ich angefangen habe, einen Aufsatz zu schreiben und dann drumherum die Mädchen alle schon irgendwie in der Zeit hatten irgendwie 8 Seiten geschrieben und ich hatte irgendwie 4 Zeilen und wusste nicht, was ich schreiben sollte. Und mir hat die Deutschlehrerin auch drunter geschrieben, ich hatte keinen roten Faden. Lustig, ne? Und ich habe es halt gerne verknüpft und auch gern anders immer schon erzählt. Das war für sie kein roter Faden. Und das prägt natürlich. Und dann dauert es lang, bis man sich sozusagen dann selbst sagt, nee, das ist doch schon gut. Oder dass andere sagen, nein, das ist doch ganz nett, was du schreibst. Und so war das mit dem Roman auch. Und der Roman, den habe ich 2020 geschrieben, eigentlich für mich selbst, weil ich auch gedacht habe, ich finde es einfach nur schön, wenn ich auch mal so ein Buch in der Hand habe. Weil war alles nur noch Download. Und was man auch mal signieren kann. Ja. Weil CDs hatte ich ja auch nicht mehr. Und dass dann dieser Roman diesen Weg eingeschlagen hat, dass bei DTV rauskam. Und das liegt jetzt aktuell gerade überall im Buchhandel. Also wenn ihr im Buchhandel das Buch seht, als das Böse kam, da ist ein schwedisches Haus drauf und ihr meine Geschichten mögt, investiert 15,95 €. Das ist die Werbesendung. Unterstützt mich, kauft mich und wenn wir uns dann irgendwo sehen auf einer Hörmischmesse oder wie auch immer, einer Hörspielmesse, dann signiere ich euch das natürlich auch sehr gern. Dann habt ihr auch was Physisches in der Hand.
Cool.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Wir hatten ja schon mal so leicht Kontakt über YouTube-Kommentare.
YouTube-Kommentare?
Ja. Wir hatten in einer Kommentarspalte unter einem Video von uns, ich weiß nicht warum, ich glaube, wir haben dich erwähnt. Irgendwie ging es in der Folge, ich meine, es war entweder Kino Plus oder Bada Binge.
Aha.
Da ging es kurzzeitig mal um Darkside Park. Und da hast du dich, glaube ich, bedankt für die Erwähnung.
Ah.
Und da habe ich gesagt, ey, wenn es sich ergibt, komm gerne mal vorbei. Das war aber zu einem Zeitpunkt, glaube ich, noch, wo ich so wirklich noch nicht gedacht habe, so von wegen, ja, wenn ich jemanden anfrage, dann kommt der auch vorbei.
Ich verstehe, ja.
Also das war noch so ein bisschen unsere, weiß nicht, Vortastphase, wo ich dachte, Hey, Ivaldian Menger, der hat die Darkseid Park gemacht, Borderville, Monster und bla, der hat bestimmt genug zu tun, so, ja, der interessiert sich nicht für die Probelsendung von uns. Und das fand ich halt sehr schön, dass du uns da drunter geschrieben hast. Und ich war wirklich erstaunt, dass jemand halt, über den ich dann in der Sendung rede, dass der sich halt wirklich an dieser Sendung dann auch beteiligt. Und da haben wir mal kurz ausgemacht, dass wir uns eines Tages auf jeden Fall sehen oder hören werden.
Und heute ist eines Tages.
Und heute ist es soweit.
Ja, ja. Es gibt immer ein Happy End.
Es gibt immer, ne? Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, was deine Giftschrankfolgen angeht.
Ja, weil du merkst, positiv rausgehen.
Wir haben uns vielleicht vor 6 Jahren oder so, haben wir zum ersten Mal zart Kontakt gehabt.
Oh.
Und jetzt haben wir hier, ja, sind wir in Vollkontakt gegangen. Und es klappt irgendwann. Eines Tages klappt immer irgendwie alles irgendwann.
Das finde ich ein schönes Fazit. Das sollten irgendwie alle mit rausnehmen. Wir waren sehr stolz, dass du da warst. Wirklich, ich habe mich hier sehr drauf gefreut. Ich fand das war
ich auch.
Kurz hier, ich schätze das kurz selber ein. Ich fand, das war eine schöne Folge. Also ich hatte Spaß. Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und wir hoffen, euch hat das auch gefallen da draußen, diese Folge. Wenn das so ist, dann bewertet diese Folge gerne. Schreibt uns gerne eine Bewertung und empfehlt die Folge weiter. Und dann würde ich sagen an der Stelle, vielen Dank, dass du da warst, Iva.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und vielen Dank fürs Zuhören. Euch da draußen.
Genau. Ihr checkt auf jeden Fall alle die ganzen Sachen von Iva aus.
Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, an der Stelle.
Heißeste Empfehlung.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.